Ich möchte mich konzentrieren auf zwei Aspekte vor allem. Das ist zum einen, weshalb wurde der Krieg gegen Afghanistan in dieser Art und Weise begonnen und durchgeführt? Und zum anderen, welche weiteren Schritte der US-Regierung werden zu erwarten sein im sogenannten Kampf oder Krieg gegen den Terror? Meines Erachtens und meiner Auffassung nach hat die US-Regierung und sind die US-Reaktionen von einer klaren Eskalationslogik geprägt infolge der Terroranschläge. Und ich bin auch der Auffassung, dass diese Anschläge, zugegebenermaßen schrecklichen Anschläge, instrumentalisiert werden zur Wahrung anderer Interessen, die relativ wenig mit den Anschlägen selber zu tun haben. Nun, wie geschah das zunächst mal im Ablauf her? Zunächst mal wurde relativ schnell versucht, eine neue Definition einzuführen terroristischer Anschläge, und zwar indem man solche Anschläge als einen Krieg definiert hat. Das ist eine relativ neue Sache. Bisher, also bis zum 11. September, wurde ein terroristischer Anschlag immer als ein Verbrechen gewertet, das dann eigentlich auch vor Gericht zu bringen sei. Das geschah hauptsächlich darüber, diesen Pearl Harbor-Vergleich und durch eine Unzahl von Kommentaren innerhalb von der amerikanischen Presse, stellvertretend für viele der außenpolitische Chefkorrespondent von der New York Times, Friedman, schreibt, versteht mein Land wirklich, dass es sich jetzt im Dritten Weltkrieg befindet. Das hatte eine direkte Folge, und zwar, dass man eben auf einen Krieg anders reagieren muss als auf ein internationales Verbrechen, nämlich militärischer Art und massiven Vergeltungsschlägen. Zum Zweiten haben die USA ihren Alleinvertretungsanspruch ungeachtet den Gerede von breiten Koalitionsbildungen unmissverständlich klargemacht und im Prinzip nicht mal außer Großbritannien enge Alliierte von irgendwelchen weitergehenden Schritten im Normalfall unterrichtet. Das war's. Zum Wehr. Sehr, sehr schnell, praktisch am Tag der Anschläge, wurden von den meisten Kommentatoren und Politikern eigentlich schon Bin Laden als Drahtzieher der Anschläge bekannt gegeben. Und auch in den Tagen nach den Anschlägen wurde immer wieder ein zweiter, sehr zentraler Punkt betont, und zwar die Tatsache, dass unterstrichen wurde, dass diese Anschläge nicht ohne staatliche Unterstützung passieren konnten. Ausdruck dessen war Bushs relativ frühe Rede, wo er betont hatte, er werde keinen Unterschied machen zwischen Staaten, die Terroristen beherbergen, und den Terroristen selber. Das heißt, man ist dann nochmal einen Schritt weitergegangen. In Realität sieht es im Augenblick so aus, dass es meines Erachtens nicht mal klare Beweise dafür gibt, die terroristischen Anschläge auf Bin Laden selber zurückführen zu können und klar und schlüssig beweisen zu können. Es gibt Beweise, die von der britischen Regierung vorgelegt wurden, die etwa mit denen der US-Regierung identisch sein dürften. Wenn man sich die im Internet anschaut, dann steht schon oben drüber, dass es sich hierbei nicht um gerichtsverwertbares Material handeln würde. Nicht mal für eine Verurteilung von Bin Laden, geschweige denn für eine Verurteilung von Afghanistan, dem Irak oder sonstigen Ländern. Trotz allem hat man sich relativ schnell eigentlich auch sozusagen auf Afghanistan konzentriert, als dem Land, das Bin Laden Unterschlupf gibt. Am 23. September hat Condoleezza Rice, die nationale Sicherheitsberaterin von Bush, bereits verkündet, dass die US-Regierung den Sturz der Taliban durch Unterstützung der Nordallianz herbeiführen wollen. Nach Berichten des Guardian war das aber im Prinzip schon zwei Tage nach den Anschlägen beschlossene Sache. Das heißt, dieser Krieg war schon kurz nach den Anschlägen beschlossen, gegen Afghanistan, also gegen den Staat. Und so verhielt man sich dann auch in der Folgezeit, sprich meines Erachtens sollte dieser Krieg unbedingt auch geführt werden. In Bushs Rede am 20. September hat er hierfür die Bedingungen eigentlich dann festgeklopft. Ich zitiere: Heute Abend stellen die Vereinigten Staaten den Taliban folgende Bedingungen. Liefert alle Führer der Al-Qaida, die sich in eurem Land verstecken, an eine US-Instanz aus. Lasst alle Ausländer inklusive der US-Bürger, die unrechtmäßig inhaftiert wurden, frei. Schließt sofort und dauerhaft jedes Terroristencamp in Afghanistan und liefert jeden Terroristen und jeden Unterstützer an eine angemessene Instanz aus. Gebt den USA ungehinderten Zugang zu den Terroristencamps, sodass wir sicherstellen können, dass sie nicht mehr operieren können. Über diese Bedingungen wird nicht verhandelt oder diskutiert. Die Taliban müssen handeln, entweder sie übergeben die Terroristen oder sie werden deren Schicksal teilen. Diese Forderungen sind relativ ähnlich zu dem, was eigentlich in Rambouillet zum Beispiel passiert ist, und beinhalten einige Aspekte, einen ungehinderten militärischen Zugang in Afghanistan zum Beispiel für die USA und vor allem diese Begrifflichkeit einer angemessenen Instanz, die nach Bushs Auffassung gleichzusetzen wäre mit einer US-Instanz, die nach Auffassung eigentlich aller Experten für die afghanische Regierung, aber auch für große Teile islamischer Staaten untragbar sind. Selbst die Washington Post sprach dann von harten Bedingungen, und die New York Times gab zum Besten, dass diese Forderungen werden an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt werden. Das heißt, man hat im Prinzip Forderungen gestellt, wo man wusste, dass denen nicht nachgekommen wird, und hat gleichzeitig jeglichen Versuch von Verhandlungen ausgeschlossen. Es passierte auch bei den weiteren Versuchen der Taliban, Bin Laden eventuell an ein Drittland auszuliefern, was konsequenter abgelehnt wurde von der US-Regierung. Auch stimmen meines Erachtens die Angaben, es handelt sich um ein besonnenes Vorgehen, was in vielen europäischen Kommentaren kam. Man hätte sich länger Zeit gelassen für diesen Angriff auf Afghanistan nicht. Alle militärstrategischen Analytiker sagen, seien diese Angriffe zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt stattgefunden. Und militärstrategisch wäre es im Prinzip noch notwendig gewesen, mehrere Wochen zu planen. Das heißt, man hat praktisch aus strategischer Sicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt überhaupt diesen Krieg angefangen. Nun, meines Erachtens war der Sturz der Taliban tatsächlich schon lang vor dem 11. September geplant. Clinton gab in der Folge der Anschläge bekannt, dass er habe 1998 schon Pläne für US-amerikanische Bodentruppeneinsätze fertig gehabt und wäre im Prinzip bereit gewesen, diese durchzuführen, und seinen Aussagen zufolge scheiterte es damals an dem zu erwartenden internationalen Widerstand einer solchen Aktion, nicht an der Tatsache, dass man mit Afghanistan in den Krieg geraten würde dadurch. Interessant ist auch, dass offensichtlich die Bush-Administration auch schon vor den Anschlägen einen Sturz der Taliban fest im Visier hatte. Die BBC bringt hierzu einen interessanten Artikel. Ich zitiere: Nias Naik, ein ehemaliger pakistanischer Außenminister, wurde Mitte Juli von einem hohen US-Regierungsmitglied mitgeteilt, dass Militärschläge gegen Afghanistan etwa Mitte Oktober beginnen würden. Das weitergehende Einsatzziel sei laut Mr. Naik der Sturz des Taliban-Regimes und stattdessen die Installation einer Übergangsregierung moderater Afghanen, möglicherweise unter Beteiligung des ehemaligen Königs Zahir Shah. Er sagte, er habe keinen Zweifel daran, dass die USA nach den Anschlägen auf das World Trade Center diesen bereits existierenden Plan weiterentwickelt hatten. Er meinte auch, es sei zweifelhaft, dass Washington, selbst wenn die Taliban Bin Laden sofort ausliefern würden, den Plan fallen lassen würden. Diese Angaben werden von einem weiteren Guardian-Artikel unterstrichen, der im Prinzip aufgrund von anderen Quellen dasselbe inhaltlich dann auch sagt. Und die Washington Post unterstützt es zusätzlich, indem sie angibt, dass die USA seit mindestens einem Jahr sowohl militärisch mit Usbekistan, also personell, als auch logistisch und finanziell zusammenarbeiten, mit dem klaren Ziel, die Taliban zu stürzen. Nun, weshalb, drängt sich logischerweise die Frage auf. Und da, denke ich, sind drei Gründe zentral. Zum einen ist es sicher ein Interesse der USA, Bin Laden habhaft zu werden. Das scheint mir aber nicht das vordergründige Interesse zu sein. Zum einen hat man relativ lang, also mindestens nachweislich bis 1999, noch eng mit Bin Laden in Teilen vom Geheimdienst zusammengearbeitet. Zum anderen scheinen mir die anderen Interessen gerade im Augenblick eindeutig zu dominieren. Das zweite Interesse meines Erachtens ist, dass Afghanistan für viele Hardliner innerhalb der Bush-Regierung nur einen ersten Schritt zu einer Militarisierung ungeahnten Ausmaßes ihrer Außenpolitik führen wird. Und der dritte Punkt hängt direkt mit der Lage Afghanistans an den ölreichen Gebieten Zentralasiens zusammen und seiner Funktion als Transportkorridor für das dortige Öl. Auf das will ich jetzt zunächst mal eingehen. Ich habe hier die Karte. Im Prinzip nördlich von Afghanistan erstrecken sich die zentralasiatischen Staaten und links vom Kaspischen Meer die kaukasischen. In diesem Gebiet lagern die größten im Augenblick unerschlossenen Ölressourcen der Welt. Und aus amerikanischer Sicht kommt aufgrund dessen dem Gebiet eine, wie sie immer sagen, vitale Bedeutung zu. Das heißt, die Kontrolle dieses Gebietes stellt für die USA ein absolutes Muss dar, aufgrund der Bedeutung des Öls und der dortigen Gasressourcen natürlich. Hierfür haben ironischerweise die USA ab etwa 1994 die Taliban nämlich noch massiv unterstützt. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1989 kam es bekanntlich zu einem Bürgerkrieg in Afghanistan. Und ab etwa 1994 war man der Ansicht, dass eine Stabilisierung Afghanistans nötig sei. Aus dem Grund haben die USA über Saudi-Arabien, Pakistan, aber auch direkt die Taliban an die Macht gebracht. Eine damalige Mitarbeiterin meinte, wir hatten damals größere geostrategische Gründe, aus deren Gründen wir der Ansicht waren, die Taliban seien eine gute Idee. Was sind diese geostrategischen Gründe? Der Vorsitzende des Strategieausschusses des US-Repräsentantenhauses. Die erklärten Ziele der US-Regierung in der Kaspischen Region umfassen die Unabhängigkeit der dortigen Staaten sowie deren Verbindung zum Westen, das Brechen des russischen Monopols über Transportwege für Öl und Gas sowie die Förderung des Baus von Ost-West-Pipelines, die nicht durch den Iran führen. Aus US-Sicht kommt der Kontrolle von Pipeline-Routen eine enorme Bedeutung zu, dass er in etwa der Kontrolle der Ressourcen selber gleichzusetzen ist. Und deswegen hat man auch eine Zeit lang gedacht, die Taliban sei eine gute Idee, weil nämlich ab 94 exakt die kalifornische Firma Unocal sich ein Pipeline-Projekt ausgedacht hatte, um die afghanischen Ressourcen dem Weltmarkt zuzuführen. Und das offensichtlich führen beide nicht durch Russland und nicht durch den Iran die erklärten Ziele. Aus dem Grund war man der Ansicht, dass die Taliban als ein totalitäres Regime die notwendige Stabilisierung von Afghanistan herbeiführen könnten, dass dieses Pipeline-Projekt in Kraft treten kann. Das wird eigentlich von der US-Regierung nicht mal bestritten mehr. 1998 kam es aber zu einem Rückzug von der Unocal-Firma aus zwei Gründen. Zum einen wegen den Anschlägen auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania und der Beherbergung Bin Ladens in Afghanistan übt die US-Regierung Druck auf, dieses Projekt einzustellen erstmal. Und zum anderen, und das stellt einen Hauptgrund eigentlich dar, waren die Taliban nicht in der Lage, die erforderliche Sicherheit für diese Pipeline-Routen zu gewährleisten. Weshalb Unocal dann ein Statement abgab 1998, dass das Projekt so lange nicht weitergemacht wird, bis der Bürgerkrieg beendet ist und eine von den USA anerkannte Regierung in Kabul sitzt. Das heißt, die Taliban waren ab 1998 hinderlich an der Verfolgung der regionalen Interessen. Die USA haben ein weiteres Interesse innerhalb von Regionen, das stellt eine zunehmende Militärpräsenz dar. Aus Sicht von Militärstrategen, diesen strategischen Planern, ist es unglaublich wichtig, Basen vor Ort zu haben, die die Möglichkeit eröffnen, die Regierungen dort zu beeinflussen. Darin sieht zum Beispiel ein indischer General, wo diese ganz strategischen Fragen eigentlich in der Presse offener diskutiert werden als bei uns, den eigentlichen Grund für den Afghanistan-Krieg. Ich zitiere: Ein US-Einfluss auf und Militärpräsenz in Afghanistan und den zentralasiatischen Staaten, nicht unähnlich der über die ölreichen Golfstaaten, wäre ein riesiger strategischer Gewinn. Meines Erachtens ist aber zentral die Trassenführung selber. Also sprich in der Art und Weise, dass die USA mittlerweile wieder verstärkt daran interessiert sind, eben diese beiden Pipeline-Projekte durchzuführen. Diese Unocal-Firma, die an diesen Pipeline-Routen beteiligt war oder diese bauen wollte, hat eigentlich über die Jahre hinweg ständig Interesse angemeldet, diese Pipelines noch bauen zu können und hat auch Druck auf die US-Regierung gemacht, dieses Projekt in irgendeiner Weise verwirklichbar zu machen. Zusätzlich verfügt Unocal über hervorragende Kontakte zur jetzigen Bush-Administration. Zentral ist hier Salmai Khalilzad. Salmai Khalilzad gilt als zentral für die US-amerikanische Afghanistan-Politik, sitzt im Nationalen Sicherheitsrat und ist dort für Südwestasien zuständig. Gleichzeitig war er jahrelang Berater von Unocal. Dieser Khalilzad schreibt beispielsweise im Winter 2000: Nahe solch wichtiger, aber instabiler Regionen wie dem Persischen Golf und der indisch-pakistanischen Grenze besetzt Afghanistan selbst eine vitale geostrategische Position. Tatsächlich könnte die Bedeutung Afghanistans in den kommenden Jahren noch steigen, wenn die Öl- und Gasreserven Zentralasiens anfangen, eine Führungsrolle auf dem Energiemarkt der Welt zu spielen. Afghanistan könnte sich als ein wertvoller Korridor für diese Energie als auch für den Zugang zu Märkten in Zentralasien erweisen. Und aus diesem Grund kommt er in demselben Artikel dann, wie gesagt 2000, zu dem Schluss: Washington muss die Taliban schwächen. Mit der Zeit sollten die Vereinigten Staaten einen Machtwechsel in Afghanistan herbeiführen, um eine Führung zu bekommen, die mehr im Einklang mit unseren regionalen Interessen steht. Die regionalen Interessen haben sich jetzt meines Erachtens verschärft. Das heißt, diese Pipelines mussten mindestens seit Anfang des Jahres, muss es möglich sein, diese Pipelines zu bauen. Weshalb? Russland hat mindestens seit Anfang des Jahres enorme Gewinne in dieser ganzen Pipeline-Frage zu verzeichnen gehabt. Zum einen war Russland in der Lage, eine von den großen Pipelines über sein eigenes Gebiet leiten zu können, was gleichzeitig eigentlich alle anderen bisher von den USA befürworteten Optionen ausschließt. Das heißt, die USA haben signifikant an Boden innerhalb von diesem, wie es genannt wird, großen Spiel um die Ölressourcen gegen Russland verloren. Gleichzeitig gewinnt diese Afghanistan-Pipeline mindestens seit Anfang des Jahres eine zunehmende auch geostrategische Bedeutung. Und das hängt mit Indien zusammen. Indien wird der größte Öl- und Gasimporteur in Asien in kürzester Zeit darstellen. Und von der indischen Regierung wurde klargemacht, dass es seine Ressourcen unbedingt durch die kaukasischen Öl- und Gasreserven decken will. Indien als einer der größten Staaten der Welt und beziehungsweise dessen Energieversorgung stellt natürlich ein zentrales geostrategisches Interesse der USA dar, dies zu kontrollieren. Für die Versorgung von Indien über kaspische Energieträger gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine Route durch den Iran oder eine Route durch Afghanistan. Das Problem, also Indien selber ist es im Prinzip relativ egal. Die würden beides nehmen und seit Anfang des Jahres etwa haben sich die Anzeichen, dass es eine iranisch-indische Pipeline-Kooperation geben wird, massiv verstärkt. Aufgrund der Tatsache, dass die USA Sanktionen gegen den Iran haben, dürfen aber US-Öl- und Gasfirmen sich nicht an solchen Projekten beteiligen, sprich die ganzen Profite würden an den US-Firmen vorbeigeleitet werden. Zudem will man auf keinen Fall dem Iran in irgendeiner Weise einen Hebel über diese Ressourcen geben. In diesem Kontext spielt meines Erachtens dann noch die texanische Enron Corporation eine wichtige Rolle. Enron hat beste Kontakte zur Bush-Administration, Ihr Vorsitzender spendete 250.000, oder den größten Betrag als Einzelperson für die Bush-Wahlkampagne. Die Firma spendete 2,3 Millionen. Und einige der maßgeblich für die Energiestrategie der Regierung Beteiligten halten massive oder große Anteile von Enron-Aktien. Und ich bin dann vor kurzem über eine Studie eines Enron-Managers vom Juli 2001 gestoßen. Diese Studie beschäftigt sich mit der Möglichkeit eines Pipeline-Baus durch Afghanistan, kommt zu dem Schluss, dass es zum einen eine hochprofitable Sache sei für die beteiligten Firmen, zum anderen aber auch für die USA von vitalem geostrategischem Interesse. Dieser Manager schreibt dann, kurz gesagt, während die Verteidigungs- und Sicherheitsanalytiker der USA hart daran arbeiten, diese flexiblen Russen geografisch in Schach zu halten, um ihren Einfluss in der Region zu limitieren, machen die ökonomischen Interessen der USA einen ungehinderten Zugang zu den riesigen Ressourcen Zentralasiens notwendig. Dann diskutiert er die verschiedenen Optionen, die man da an Pipelines machen könnte, und kommt zu dem Schluss, nach mehrfacher Betrachtung von Kalkulationen und Analysen bleibt die ökonomischste und sinnvollste Route die durch Afghanistan. Wie allgemein bekannt ist und diesen Manager sicherlich auch, ist so eine Pipeline in der Zeit, wo die Taliban oder solange die Taliban an der Macht sind, wie es auch klar gesagt wurde, nicht möglich. Weshalb hat jetzt Enron so ein Interesse dran? Nach Auskunft von der amerikanischen Energiebehörde plant Enron bis 2005, Enron ist vor allem in Südindien tätig, sein Pipeline-System nach Pakistan auszubauen. Das heißt, man wäre damit in der Lage, eine komplette Verbindungslinie des Pipeline-Systems zwischen Südindien und den kaukasischen Energieträgern zu schaffen. Das scheint mir persönlich eine von den zentralen Interessen zu sein, die mit diesem Krieg zusammenhängen. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Öllobby einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf die Bush-Regierung hat. Nun zu den weiteren Plänen oder möglichen weiteren Schritten der US-Regierung. Ich werde mich hauptsächlich auf die Vorschläge in Anführungszeichen der Hardliner konzentrieren. Hardliner sind der stellvertretende Verteidigungsminister Wolfowitz, sein Chef Donald Rumsfeld und Vizepräsident Cheney, aber eigentlich auch Großteile der Administration. Die stehen im Prinzip, steht die nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice dort in der Mitte und Außenminister Colin Powell als der Moderate etwas abseits von diesen ganzen Leuten. Nun, was wollen diese Leute? Im Prinzip dürfte ein erstes und weiteres Interesse sein, scheint der Irak zu sein. 1998 gab es einen offenen Brief an Clinton, den eigentlich alle wichtigen Regierungsmitglieder damals unterschrieben hatten. Dort heißt es, wenn wir den augenblicklichen Kurs weiter beschreiten, wird die Sicherheit der US-Truppen in der Region und ein bedeutender Anteil der Weltölversorgung aufs Spiel gesetzt. Und deswegen muss Saddam Hussein unmittelbar von der Macht entfernt werden und fordern einen massiven Angriff auf den Irak. Es wurde im Prinzip schon nach den Anschlägen versucht, den Irak direkt mit dem 11. September in Verbindung zu bringen, um möglichst sofort nach Afghanistan auch Irak angreifen zu können. Berichten zufolge haben vor allem Rumsfeld und Wolfowitz versucht, die Beweisvorlage vor der NATO zu unterdrücken, bis nicht irgendwas von Irak oder eine Verbindung zwischen Irak und den Anschlägen hergestellt werden konnte. Das ist ihnen nicht gelungen, offensichtlich. Und trotzdem gibt es jetzt mittlerweile einen offenen Brief, den eigentlich das Who is Who republikanischer Außenpolitik unterzeichnet hat. Und dort wird eben auf die fehlende Beweislage folgendermaßen eingegangen. Selbst wenn die Beweislage keine direkte Verbindung des Irak mit den Anschlägen herstellen kann, muss jede Strategie, die zum Ziel hat, den Terrorismus und seine Unterstützer auszurotten, einen entschlossenen Versuch, Saddam Hussein zu stürzen, beinhalten. Das heißt, meines Erachtens gibt es gerade massive Pläne, nach Afghanistan auch in Irak anzugreifen. Weiterhin wird meines Erachtens ein massiver Anstieg von geheimdienstlichen Tätigkeiten und Undercover-Aktionen zu verzeichnen sein. Beispielsweise Wolfowitz sprach sich schon Mitte 2000 dafür ein, dass es ein strategischer Fehler wäre, Oppositionsgruppen nicht zu bewaffnen, wenn sie US-Interessen förderlich sein könnten. Und das wird meines Erachtens jetzt in Zukunft in eine enorme Kompetenzerweiterung der CIA übergeführt werden, mit dem Argument, terroristische islamische Gruppen bekämpfen zu müssen. Damit geht einher so eine Reaktivierung von Gut- und Böse-Schema, was aber letztendlich der Wahrung der eigenen Interessen dienen wird. Der außenpolitische Berater von Bush zog folgende Konsequenz aus den Anschlägen. Das bedeutet eine fortwährende, unbarmherzige Kampagne gegen einen nebulösen Feind. Hierfür müssen wir eine Reihe von Fähigkeiten wiederbeleben, die die USA seit langer Zeit nicht mehr effektiv benutzt hat. Wir müssen zum Geschäft des Kalten Krieges zurück, als der CIA dreckiges Geld in politische Kampagnen warf, um den Drecksack A gegen den Drecksack B zu unterstützen, weil der Drecksack B gefährlicher war. und wir müssen Vernichtungskampagnen wie Operation Phoenix in Südvietnam wieder einsetzen. Dies ist die Art von Kriegsführung, die vom Church Committee in den 1970ern und vom Boland Amendment sowie durch verschiedene Anti-Contra-Maßnahmen für die US-Regierung unmöglich gemacht wurde. Das heißt, man versucht ehemals beschnittene Rechte für den CIA wieder zurückzunehmen, inklusive der politischen Ermordung von politischen Feinden. Das ist meines Erachtens eine Sache, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen wird. Ein Beispiel hierfür könnte zum Beispiel sein, dass die USA sich massiv bei der Bekämpfung der islamischen Oppositionsbewegung in Zentralasien einsetzen werden. Das hat zum einen den Vorteil, die dortigen Staaten zu stabilisieren aus US-Sicht. Den anderen Vorteil hat es natürlich auch, dass es den Druck und den Einfluss auf die dortigen Regierungen massiv erhöhen kann. Bush machte zum Beispiel in der Rede schon die Aussage, dass die islamische Oppositionsbewegung Usbekistans eng mit den Al-Qaida zusammenarbeiten würde und man dagegen was tun solle. Das Gebiet, in dem man geheimdienstlich, aber unter Umständen auch über Interventionen aktiv werden soll zukünftig, wird mittlerweile auch relativ klar umrissen. Ein strategischer Analytiker der Navy schreibt, dass islamisch-extremistische Gruppen seien eine gewalttätige Kraft, die einen Krisenbogen von Nordafrika über den Mittleren Osten und Zentralasien bis zu den Philippinen geschaffen hat. Diesen Krisenbogen bezeichnet er dann mit dem abfälligen Begriff Dschihadistan, fordert dort verstärkte geheimdienstliche Operationen und fordert auch unter Umständen, wenn es US-Interessen dient, Interventionen. Diese Sichtweise wurde übrigens im wichtigsten Strategiedokument der Regierung jetzt übernommen. Weitere Dinge, die noch anfallen werden, sind meines Erachtens nochmalige Erhöhungen des Verteidigungsetats. Es gab jetzt erstmal eine Erhöhung um 20 Milliarden, wenn ich richtig liege. Und auch die Forderungen nach einer Raketenabwehr, die relativ wenig Schutz gegen die im Augenblick zu beobachtenden terroristischen Anschläge eigentlich bietet, wird massiver denn je gefordert. Die Gesamtkosten werden etwa 300 Milliarden betragen. Es gab nach der demokratischen Übernahme des Senats massiven Widerstand gegen ein Raketenabwehrprojekt, der wurde jetzt schlicht und ergreifend eingestellt. Die Folgen von dieser Art von Politik sind meines Erachtens fatal. Der Sicherheitsrat stellte zwar eine Bedrohung des Weltfriedens fest, stellte aber keinen bewaffneten Angriff auf die USA fest. Das heißt, es handelt sich hier um einen nicht mandatierten Einsatz. Der UNO-Sicherheitsrat selber hat betont, dass er die Entscheidung über einen Krieg oder ob ein Krieg zu führen sei, weiterhin selber fällen wolle. Darüber haben sich die USA schlicht und ergreifend hinweggesetzt. Meines Erachtens kommt es zu einer weiteren Erosion des Völkerrechts dadurch. Und die Wahrnehmung von den USA als einer arroganten und selbstgerechten Supermacht verstärkt sich nochmal massiv.